Euch allen einen guten und gesegneten Sonntagmorgen. Wir kommen zur Predigt und hören zunächst den Predigttext. Der steht in 1. Korinther 3, das sind die Verse 10 bis 23. Dieter Karstädter hat letzten Sonntag über die ersten 9 Verse dieses Kapitels gesprochen und heute Morgen also die Fortsetzung ab Vers 10. Ich lese nach der neuen Genfer Übersetzung. Das Thema lautet, die Überschrift, die Gemeinde als Tempel Gottes. Weil Gott mich in seiner Gnade dazu befähigt hat, habe ich als ein kluger und umsichtiger Bauleiter, man könnte auch Architekt sagen, das Fundament gelegt. Andere bauen jetzt darauf weiter. Aber jeder soll sich sorgfältig überlegen, wie er die Arbeit fortführt. Das Fundament ist bereits gelegt und niemand kann je ein anderes legen. Dieses Fundament ist Jesus Christus. Wie nun aber jemand darauf weiterbaut, ob mit Gold, Silber, Edelsteinen, Holz, Schilfrohr oder Stroh, das wird nicht verborgen bleiben. Der Tag des Gerichts wird bei jedem ans Licht bringen, welches Material er verwendet hat. Denn im Feuer des Gerichts wird das Werk jedes Einzelnen auf seine Qualität geprüft werden. Wenn das, was jemand auf dem Fundament aufgebaut hat, die Feuerprobe besteht, wird Gott ihn belohnen. Wenn es jedoch verbrennt, wird er seinen Lohn verlieren. Er selbst wird zwar gerettet werden, aber nur wie einer, der im letzten Augenblick aus dem Feuer gerissen wird. Wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und dass Gottes Geist in eurer Mitte wohnt? Wer den Tempel Gottes zerstört, zerstört sich damit selbst, weil er Gottes Gericht über sich bringt. Denn Gottes Tempel ist heilig und dieser heilige Tempel seid ihr. Niemand soll sich selbst etwas vormachen. Wenn einer von euch meint, er gehöre zu den Klugen dieser Welt, muss er erst einmal begreifen, dass seine Klugheit Torheit ist. Nur so wird er wirklich klug. Denn was die Welt für klug hält, das ist bei Gott töricht. Die Schrift sagt es so: Er fängt die Klugen im Netz ihrer eigenen Schlauheit. Und an einer anderen Stelle heißt es: Der Herr kennt die Gedanken der Klugen. Er weiß, wie unnütz ihre Überlegungen sind. Was folgt aus dem allen? Niemand soll sich an andere Menschen hängen und damit auch noch prahlen. Alles gehört doch euch. Paulus, Apollos und Petrus, die Welt, das Leben und der Tod, die Gegenwart und die Zukunft, alles gehört euch. Ihr selbst aber gehört Christus und Christus gehört Gott. Soweit der Predigttext. Wir bitten Samuel jetzt um seinen Dienst.
Ja, liebe Geschwister, ich lade euch ein, eure Bibel aufzumachen. Ich lade euch auch ganz herzlich ein, eure Bibel mitzubringen und zu prüfen. Es macht mehr Freude, wenn man selber am Text sehen kann, was Gott uns sagen möchte und auch prüfen kann, was der Prediger sagt. Wenn Jens Spahn sagt, bringt alle eure Maske mit, sitzt keiner ohne Maske hier. Und deswegen lasst euch mal ruhig dazu ermutigen, auch die Bibel mitzubringen. Wenn ihr keine Bibel mit habt, könnt ihr euch da hinten noch eine nehmen. Lutherbibel, es ist immer auch für einen selber bereichernd, wenn man prüfen kann und auch in die Tiefe gehen kann, was das Wort Gottes einem mitgibt. Paulus befindet sich auf seiner dritten Missionsreise und er ist momentan in Ephesus. Wir sind im Jahr 55 nach Jesus Christus und dort in Ephesus bekommt Paulus Besuch aus der Gemeinde in Korinth. Da sind einmal Leute der Chloe dabei, dann ein Stephanas, ein Fortunatus und ein Achaikus. Und diese berichten Paulus von Schwierigkeiten, die es in der Gemeinde in Korinth gibt. Das finde ich immer sehr, sehr tröstlich. Jede Gemeinde hat ihre Vorteile, jede Gemeinde hat ihren ja, das, was anziehend ist für Menschen, aber jede Gemeinde hat auch Schwierigkeiten, das ist damals schon so gewesen. Es gibt unter anderem Spaltungen, das wissen wir aus dem dritten und auch vierten Kapitel, Rechtsstreitigkeiten, Probleme beim Eheverständnis, Durcheinander im Gottesdienst und beim Abendmahl, es gibt einen Missbrauch von Geistesgaben. Und auch der ein oder andere zweifelte an der Auferstehung. Und das hat Paulus dazu motiviert, diesen Korintherbrief, diesen ersten, uns ersten überlieferten Korintherbrief an die Gemeinde in Korinth zu schreiben, weil er diese Missstände, die es in der Gemeinde gab, beheben möchte. Wir wissen, dass Korinth eine Weltstadt ist. Dadurch, dass sie sehr gut gelegen war und es dort auch einen Hafen gab, Korinth stand für Reichtum und eben auch für unmoralischen Lebenswandel. Paulus hat die Gemeinde in Korinth gegründet auf seiner zweiten Missionsreise, das wissen wir aus Apostelgeschichte 18. Er blieb dort 1,5 Jahre und Gott hat ihm in einer Vision gezeigt, dass er dort ein großes Volk, also dass Gott dort ein großes Volk hat. Korinth war natürlich, da es Hafenstadt war, multikulturell. Das heißt, es waren dort natürlich Griechen zu Hause, Römer, Juden und Sklaven aus aller Herren Länder. Und deswegen waren die Mitglieder aus der Gemeinde auch multikulturell und auch aus den verschiedensten Schichten. Das heißt, es waren ganz, ganz arme Menschen mit dabei, die Sklaven waren und es waren superreiche Leute in Korinth, in der Gemeinde und wahrscheinlich war der ein oder andere sogar Sklave von dem Gemeindemitglied. Also stellt euch das mal vor, dass dein eigener Sklaventreiber oder Herr mit in der Gemeinde ist. So war das damals in der Gemeinde in Korinth. Was macht Gemeinde aus? Wie ist Gemeinde aufgebaut oder wie wird Gemeinde gebaut? Und das berichtet uns unser heutiger Text. Und bevor wir wirklich einsteigen, möchte ich nochmal beten. Heiliger Vater, wir danken dir für dein Wort, wir danken dir für deine Gemeinde und wir danken dir dafür, dass wir heute Instruktionen mitnehmen dürfen über deine Gemeinde. Was macht Gemeinde aus? Wie funktioniert Gemeinde? Und das können wir nicht ohne dich. Und darum bitten wir um die Fülle deines Heiligen Geistes. Wir wollen dich predigen, Jesus, wir wollen dich in deinem Wort sehen, wir wollen uns an dir erfreuen und dich verherrlichen. Amen. Also, was macht Gemeinde aus? Wie ist Gemeinde aufgebaut? Und immer wieder gebraucht die Bibel Bilder und Gleichnisse aus dem Alltag von Menschen, um Gottes Wahrheiten in unseren Zusammenhang, in unser Sein zu holen. Wir wissen das aus dem Alten Testament, so wird zum Beispiel Israel verglichen mit einem unfruchtbaren Weinberg. Wir wissen, dass Jesus den Vergleich zieht mit dem Weinstock und den Reben. Wir kennen den Vergleich vom Ackerfeld und von dem Sämann aus Markus 4. Und auch in Vers 9 gebraucht Paulus ein Bild. Er sagt in Vers 9, denn Gottes Mitarbeiter sind wir, Gottes Ackerfeld und Gottes Bau seid ihr. Was hervorzuheben ist, Gemeinde ist immer Gottes Werk. Gott baut Gemeinde, Gott fügt Menschen hinzu. Der Mensch von sich aus kann nicht zu Gott kommen. Wir wissen das aus Apostelgeschichte 2, Vers 47. Gott, da schreibt Lukas ganz bewusst, und es ist nicht nur einfach eine Floskel, Gott fügte zur Gemeinde hinzu. Paulus bittet die Kolosser um Gebet, in Kolosser 4, Vers 3, betet dafür, dass mir eine Tür geöffnet wird. Also Gott muss Türen öffnen, es ist immer sein Werk. Es ist nie das Werk eines Menschen. Gott baut Gemeinde. Das bewahrt uns auf der einen Seite vor Stolz und hält mich demütig, weil ich sowieso aus mir nichts tun kann. Und auf der anderen Seite gibt es mir oder kann und soll es mir eine gewisse Gelassenheit geben, weil Gott nicht abhängig ist von mir. Stadtmission, Kreuztal hängt nicht ab von Dieter Karstetter, von Samuel Epp, von Frank Schöler, von Erwin Fischer, von Rainer Klaas oder von sonst irgendeinem der Brüder oder Schwestern. Es ist Gottes Werk und das gibt mir eine gewisse Gelassenheit in meinem Dienst. Abhängig ist die Gemeinde aber wiederum von der Gnade und die beschreibt oder von der schreibt Paulus hier, nach der Gnade Gottes, Und kein Wort steht einfach so in der Bibel oder ist als Floskel gebraucht, sondern er schreibt es bewusst. Nach der Gnade Gottes, die mir gegeben ist. Also es ist immer Gnade, wenn Menschen sich für Jesus entscheiden. Das wissen wir aus Apostelgeschichte 15, Vers 11. Epheser 2, Vers 8, aus Gnade seid ihr selig geworden. Titus 2, Vers 11 spricht von der Gnade oder Barmherzigkeit Gottes, die Gnade Gottes, die allen Menschen heilbringend erschienen ist. Es ist Gnade, wenn Gott Menschen in seinen Dienst beruft, also wenn Gott Menschen zum Predigtdienst beruft, zum Dienst im Singteam, zum Dienst in der Diakonie. Es ist immer seine Gnade. Paulus wusste das, er schreibt davon in Galater 1, die Verse 15 und 16. Es ist Gnade, wenn Gott für die Mitarbeit begabt. Also alle Gaben, jeder Dienst, der getan wird in der Gemeinde, ist auch ein Geschenk, eine Gnadengabe Gottes. Charisma, wir werden darüber, wenn Gott Gnade schenkt, in Zukunft reden, in 1. Korinther 12. Also die Gaben, die wir haben, um die Gemeinde zu bauen, zu erbauen, ist auch ein Geschenk Gottes. Es ist reine Gnade. Und Paulus, und ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, beginnt alle seine Briefe womit? Gnade und Frieden. Immer. Alle seine Briefe könnt ihr nachschauen zu Hause, wenn ihr 5 Minuten Zeit, dauert noch 5 Minuten, mal durchblättern, Römer, Korinther, Galater, Epheser, Philippa, Kolosser. Alle seine Briefe beginnt er mit der Gnade und mit dem Frieden Gottes. Also die Gnade steht immer am Anfang. Nach der Gnade, die mir gegeben ist, habe ich als ein Weiser, ich bin in Vers 10, Baumeister den Grund gelegt. Wohlgemerkt als ein weiser Baumeister. Hier steht Sophos im Griechischen. Das ist jemand, der klug und einfühlsam ist, urteilsfähig und geschickt im Umgang mit Menschen. Paulus hat ja mit den verschiedensten Kulturen zu tun, mit den verschiedensten Menschenschlägen zu tun. Und da muss man sich auf die Menschen einlassen. Und Paulus ist so ein weiser Baumeister. Er hat gesagt, den Juden ein Jude, den Griechen ein Griechen. Also er hat sich den Menschen in gewisser Weise angepasst, um sie zu gewinnen. Er ist ein weiser Baumeister. Und wenn man mit Menschen zu tun hat, muss man weise, einfühlsam mit Menschen umgehen. Da ist es einfacher, wenn ich in einer Fabrik stehe, dann mache ich die Maschine an, Knopf, und Maschine aus, Knopf wieder drücken. Aber mit Menschen ist das nicht so. Mit Menschen muss man urteilsfähig, einfühlsam, weise umgehen. Und Paulus ist dieser weise Baumeister, der den Grund gelegt hat. Ein anderer in Vers 10 weiter baut darauf, sagt er, jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Also hier spricht er die Arbeitsteilung an, die er auch in Vers 6 angesprochen hat, wo der Dieter letztes Mal drüber gepredigt hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Wachstum gegeben. Also Paulus hat die Gemeinde gegründet in Korinth, er ist der geistliche Vater. Dann kam Apollos und hat dort gepredigt, er hat auch vollmächtig gepredigt und die Gemeinde unterwiesen. Und unter ihm, unter Apollos, ist die Gemeinde nochmal zu neuem Wachstum gekommen. Ob Petrus oder Kephas, wie er genannt wird im Korintherbrief, in Korinth war, wissen wir nicht. Wir können es nur vermuten. Einige sagen ja, andere sagen nein. Aber es waren wohl Petrus Anhänger, die unter ihm zum Glauben gekommen waren, dann von Rom nach Korinth gekommen. Also hatte er auch dort seine Anhänger in dieser Gemeinde. Aber Paulus spricht hier klar von der Arbeitsteilung. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen. Wer hat das Wachstum gegeben? Gott. Ganz, ganz wichtig, Gott schenkt Wachstum. Er setzt Menschen ein, mit denen er Gemeinde baut, aber Gott schenkt das Wachstum. Es ist sein Werk, es ist nie Menschenwerk. Und wie das bei einem guten Bau der Fall ist, der eine oder andere ist in der Baubranche tätig, man beginnt mit dem Fundament. Man braucht ein gutes Fundament. Das wissen wir aus Matthäus 7. Und ihr kennt das Jungscharlied, nicht wahr? Bau nicht dein Haus auf dem losen Sand, bau nicht zu nahe am Strand. Jedes Jungscherkind weiß, dass man kann kein Haus bauen auf dem Sand. Man braucht ein gutes Fundament und das bringt uns zum ersten Punkt. Das Fundament der Gemeinde ist Jesus Christus. Die Verse 10 und 11, nach der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt, ein anderer aber baut darauf, jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Also, Das Fundament, das richtige Fundament ist wichtig. Es ist Jesus Christus. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist. Welcher ist Jesus Christus? Und dieser Grund, diesen Grund hat Paulus gelegt. Durch Gott. Gott hat die Türen geöffnet. Deswegen ist Gemeinde auch immer Gottes Werk. Man kann natürlich andere Fundamente legen. Menschen legen andere Fundamente. Menschen haben Gemeinschaft auf anderen Fundamenten. Zum Beispiel was? Der Kleingarten kann ein Fundament sein, wo Menschen sich treffen. In einem Kleingärtnerverein. Der Fußballclub kann ein Fundament sein, wo Menschen sich treffen in einem Fanclub. Das Auto kann ein Fundament sein, wo Menschen sich treffen in einem Autoclub. Und sie sind zusammen, sie haben Gemeinschaft und sie freuen sich. Und auch Christen können in diesen Gemeinschaften sein. Es ist aber nie Gemeinde Gottes und es ist immer vergänglich. Gemeinde braucht als Fundament immer Jesus Christus, sonst ist es nicht Gemeinde. Und deswegen beruht Gemeinde auch nicht auf irgendwelchen Marketingprojekten, wo man mal eine Feldstudie durchführt, sondern Gemeinde beruht auf dem Fundament auf dem Fundament Jesus Christus. Gemeinde ist auch keine Eventveranstaltung mit Vergnügungsfaktor, wo ich Luftballons durch die Halle boxen muss und mich irgendwie in irgendwelchen Spaßveranstaltungen. Gemeinde hat als Fundament Jesus Christus. Und nur Jesus Christus, Solus Christus, wie die Reformatoren gesagt haben. Keine Tradition, die dazukommt und keine andere Offenbarung, so wie das die Mormonen haben mit ihrem Buch Mormon oder die Zeugen Jehovas mit ihrem Wachturm oder die katholische Kirche mit ihrer Tradition. Gemeinde, das einzige Fundament ist Jesus Christus. Und hier bindet sich Jesus an sein Wort, an das Wort Gottes. Also Anwendung für uns beim ersten Punkt. Wir halten uns an Jesus Christus als Fundament. Was heißt das konkret? Wir leben in der Verbindung mit ihm. Basierend auf Apostelgeschichte 2, Vers 42, durch die Lehre, durch die Gemeinschaft mit ihm und untereinander, durch das Abendmahl und durch das Gebet. Diese Komponenten dürfen nicht fehlen in einer Gemeinde, wo Jesus Christus das Fundament ist. Was heißt das weiter? Weiter heißt es, dass wir das Wort Gottes nicht relativieren, weil Jesus Christus nur erkennbar ist durch das Wort Gottes. Zitate wie, ja, wir haben ja Jesus, wir brauchen die Bibel nicht, sind völliger Quatsch. Wo erkenne ich denn Jesus? Nur durch das Wort Gottes. Deswegen halten wir fest am Wort Gottes und wir fangen nicht an, es zu relativieren, dass wir mal schauen, oh, ja, das gefällt mir, das ist Wort Gottes. Das andere ist nicht Wort Gottes. Alles ist Wort Gottes von 1. Mose 1 bis Offenbarung 22. Wir verdrehen auch nicht das Wort Gottes, um es hip zu machen. Um Leute zu gewinnen. Ach Leute, kommt doch her, Jesus hat euch so viel Spaß und Freude im Leben versprochen und ihr müsst unbedingt zu uns kommen, unsere Gemeinde muss unbedingt wachsen. Hier ist Entertainment pur. Das ist nicht die Botschaft von Jesus Christus, dem Gekreuzigten. Paulus sagt deswegen bewusst, und wir blenden kurz zurück in 1. Korinther 1, Vers 23, wir aber predigen Christus als gekreuzigt. Christus als gekreuzigt, das gefällt vielen Menschen nicht und sie kommen damit nicht klar. Aber wir halten daran fest. Und Christus steht bei uns im Mittelpunkt im Gottesdienst, sowohl bei Liedern als auch Moderation und allem anderen und bei den Zeugnissen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann müssen wir das wieder so drehen, dass Christus im Mittelpunkt steht. Alles andere hat nämlich keinen bleibenden Wert und daher auch die Warnung, jeder aber sehe zu in Vers 10b, wie er darauf baut. Ein zweiter Punkt, das richtige Baumaterial der Baumeister ist entscheidend. Also wenn ihr ein Haus baut, das wirklich Bestand haben muss, brauchen wir ein Fundament, einen Grund, der bleibt und dann brauchen wir gutes Baumaterial, die Verse 12 bis 15. Wenn aber jemand auf den Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden, denn der Tag wird es klar machen, weil er in Feuer geoffenbart wird. Und wie das Werk eines jeden beschaffen ist, wird das Feuer erweisen. Wenn jemand das Werk bleiben wird, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wenn jemand das Werk verbrennen wird, so wird er Schaden leiden, er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer. Also Paulus zählt hier auf, Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu und Stroh. Und man kann diese sechs Materialien in zwei Gruppen teilen. Da ist die erste Gruppe Gold, Silber und kostbare Steine. Die sind wertvoll, teuer, kostbar und nicht brennbar. Holz, Heu und Stroh, nicht sehr teuer, günstig, wenn nicht sogar billig, durchschnittlich und brennbar. Holz verbrennt sofort, Stroh verbrennt sofort. Und wenn Paulus dieses Bild hier gebraucht, dann denken die Korinther an die ärmlichen Hütten, wo teilweise die Armen drin wohnten, aus Holz und Stroh, die sofort verbrennen, und auf der anderen Seite an Häuser, die wirklich Grund haben, die aus Marmor gebaut wurden, die Edelsteine mitverarbeitet haben, die wirklich stehen bleiben, wenn ein Feuer durch Korinth geht. Wie ist das zu verstehen? Was meint Paulus hier? Ich denke, er meint zweierlei. Erstens bezieht er sich auf alle Gläubigen und die Art und Weise ihres Lebens, wie sie ihr Leben gestalten im Alltag, aber auch vor allem in der Gemeinde. 1. Petrus 2, Vers 5 schreibt ergänzend: Und auch ihr als lebendige Steine erbaut euch zum geistlichen Hause und zur heiligen Priesterschaft, zu Opfern, geistliche Opfer, die Gott wohlgefällig sind, durch Jesus Christus. Also Gemeinde wird gebaut durch Menschen, wir sind die Steine. Und es ist nicht egal, wie sich jemand verhält in der Gemeinde des Herrn. Also es bezieht sich einerseits auf das Verhalten, wie sich Menschen in der Gemeinde verhalten, und andererseits bezieht es sich auf die Lehre, also die Dogmatik, als Fundament, weil sich eben das Fundament Jesus Christus auch stark auf die Lehre, die Dogmatik der Gemeinde bezieht. Also während Gold, Silber und kostbare Steine die solide Lehre aus Altem und Neuem Testament, denn wir lesen in Epheser 2, Vers 20, er baut auf den Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist. Also Jesus Christus der Eckstein, der alles zusammenhält. Und wir haben auf der einen Seite das Fundament aus dem Alten Testament, die Propheten, nicht das Fundament, sondern die Baumaterialien, die Propheten, und eben auch das Neue Testament durch die Lehre der Apostel. Vers 13a, so wird das Werk eines jeden offenbar werden, denn der Tag wird es klar machen, weil er in Feuer offenbart wird. Welcher Tag ist hier gemeint? Hier ist der Tag des Gerichts Christi gemeint. Man kann das belegen mit Philipper 1, Vers 10 und 1. Korinther 4, Vers 13. Wie ist das mit uns Christen? Kommen wir ins Gericht, ja oder nein? Dazu müssen wir sagen, es gibt zwei Gerichte. Es gibt einmal das Weltgericht und das Gericht, also wie gesagt, das Gericht vor dem großen weißen Thron. In Offenbarung 20, 11 bis 15 lesen wir davon, und ich möchte diesen Text mal lesen, Offenbarung 20, 11 bis 15. Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, vor dessen Angesicht die Erde entfloh und der Himmel und keine Stätte wurde für sie gefunden. Und ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen, vor dem Thron stehen. Und Bücher wurden aufgeschlagen und ein anderes Buch wurde aufgeschlagen, welches das des Lebens ist. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten, die in ihm waren, und der Tod und der Hades gaben die Toten, die in ihnen waren, und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und der Hades wurde in den Feuersee geworfen, dies ist der zweite Tod, der Feuersee. Und wenn jemand nicht geschrieben gefunden wurde in dem Buch des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen. Christen kommen in dieses Gericht nicht mehr. Warum? Was sagt Jesus in Johannes 5, Vers 24? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Also in dieses Gericht kommen wir nicht mehr, weil wir im Buch des Lebens stehen. Wir werden durchgewunken bei Jesus Christus, wenn Jesus Christus für dich gestorben ist. Aber es gibt ein zweites Gericht, ein Gericht vor Jesus Christus, und das steht in 2. Korinther 5, Vers 10. Wir müssen uns nämlich vor Jesus Christus rechtfertigen, denn Jesus Christus wird uns fragen, wie wir gelebt haben. Deswegen schreibt Paulus in 2. Korinther 5, Vers 10, und er meint damit uns, er sagt wir, also bezieht er sich mit ein, denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit jeder empfange, was er durch den Leib vollbracht hat, dementsprechend, was er getan hat, es sei Gutes oder Böses. Und einen Vers davor schreibt er in Vers 9, deshalb setzen wir auch unsere Ehre darein, ob einheimisch oder ausheimisch, ihm wohlgefällig zu sein. Also er hat eine Motivation, Gott wohlgefällig zu leben, weil er weiß, ich muss mich vor Jesus rechtfertigen. Also Jesus wird mich fragen, wie habe ich gelebt, wie hast du dein Leben gestaltet, in deinem Alltag als Kind Gottes, aber vor allem eben auch in der Gemeinde. Also wie gesagt, Christen beim Weltgericht vor dem großen weißen Thron werden durchgewunken, weil sie mit Jesus unterwegs sind. Aber sie müssen sich dann vor Jesus Christus rechtfertigen. Er wird uns fragen, wie haben wir unser Leben gestaltet? Und vor allem, wie haben wir uns in der Gemeinde verhalten? Vers 13b, und wie das Werk eines jeden beschaffen ist, das wird das Feuer erweisen. Das Bild hier vom Feuer soll keine Verdammnis veranschaulichen, sondern ist eine Prüfung. In Sprüche 17, Vers 3 lesen wir, der Schmelztiegel prüft das Silber und der Ofen das Gold, der Herr aber prüft die Herzen. Also hier kommt jetzt die Prüfung in Bezug auf die Gemeinde. Was wurde gebaut? Jetzt wird es geprüft. Das brennbare Material, Holz und Stroh wird zerstört und der Rest bleibt. Vers 14, wenn jemand das Werk bleiben wird, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Jetzt gibt es auch in Bezug auf den Lohn unterschiedliche Sichtweisen. Einige sagen, es gibt Lohn, Lohn kriegen wir sowieso, das ist richtig, das sagt Jesus ja auch, sammelt euch Schätze im Himmel, unter anderem in der Bergpredigt, also nicht hier auf eurem Konto, sondern Schätze im Himmel, dadurch, dass ihr ordentlich gebt. Aber es gibt auch die Ansicht, dass es unterschiedlichen Lohn gibt, zum Beispiel basierend auf Offenbarung 22, Vers 12, und siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, um einem jeden zu vergelten, wie sein Werk sein wird. Und der Ausleger Werner de Boer sagt, der den ersten Korintherbrief ausgelegt hat, der Lohn ist erhöhter Dienst, vermehrter Einfluss, größere Wirksamkeit. Also es gibt die eine Ansicht, wir werden Lohn empfangen. Für diejenigen, die immer gute Motive hatten, die wirklich Gemeinde gebaut haben, die werden mehr Lohn empfangen, die werden mehr Verantwortung bekommen im Himmel und die anderen werden weniger haben. Ich tendiere eher dazu, dass der Lohn basierend auf Lukas 18, Vers 29 und 30 das ewige Leben ist und dass es im Himmel keine Unterschiede gibt. Warum? Weil sowieso alles Gnade Gottes ist. Gott durch seine Gnade gibt mir meine Gaben, durch seine Gnade bin ich am Werk in der Gemeinde, durch seine Gnade bin ich auch geheiligt. Also Lohn wird es auf jeden Fall geben, ewiges Leben. Ich gehe aber nicht davon aus, dass es groß Unterschiede im Himmel geben wird. Wenn jemand das Werk verbrennen wird, so wird er Schaden leiden. Das Wörtchen kann man auch übersetzen mit Lohn einbüßen. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer. Also stellt euch jemanden vor, der gerettet wird, der rausrennt aus einem brennenden Haus und seine Kleidung stinkt nach Feuer. Er hat vielleicht noch die eine oder andere Brandspur im Gesicht. Dieses Bild gebraucht Paulus hier und es ist wie gesagt ein Vergleich, ein Bild. Deswegen steht hier wie, so wie durchs Feuer. Es ist keine Belegstelle für das Fegefeuer der katholischen Kirche. Also es ist ein Vergleich. Und er möchte deutlich machen, den Korinthern, aber auch uns, es ist nicht egal, wie ich als Christ lebe. Und es ist auch nicht egal, wie ich mich in der Gemeinde verhalte. Ich muss mich vor Jesus Christus rechtfertigen. Und dann vor Jesus Christus, am Tag des Gerichts, wo ich mich vor ihm rechtfertigen muss, dann kommt die Feuerprobe und dann wird man sehen, das, was ich und das, was ihr gebaut habt, ob das Bestand hat oder hatte. Dann kommen meine Motivationen zum Vorschein, dort, wo ich gute Motivationen hatte, aber auch mein Eigennutz, meine Ruhmsucht, mein Egoismus. Dafür werden wir nicht mehr verdammt. Ganz, ganz wichtig. Wir sind gerettet. Aber ihr wisst ganz genau, dass wir nicht immer die reinsten Motivationen haben. Dass wir aus Eigennutz Dinge tun, dass wir aus Ruhmsucht Dinge tun, aus Egoismus Dinge tun. Auch die besten Christen kämpfen damit. Und das kommt dann zum Vorschein. Und Paulus wusste das und deswegen schreibt er auch in 1. Korinther 4, Vers 5, darum richtet nicht vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch ans Licht bringen wird, was im Finstern verborgen ist und das Trachten der Herzen offenbar machen wird, dann wird auch einem jeden von Gott Lob zuteil werden. Also der eine wird mehr Lob bekommen von Jesus und der andere weniger. Deswegen ist mein Gebet immer wieder, prüfe mich und erkenne mein Herz, erforsche mich und erkenne mein Denken. Sieh her, ob ich auf dem Weg bin, der dich kränkt und leite mich auf dem altbewährten Weg. Dass ich reine Motive habe, dass es nicht um meinen Egoismus, dass es nicht um mich geht, dass ich kein Egoist bin, dass es sich nicht um mich dreht, sondern dass es um Jesus Christus geht. Warum macht Paulus den Korinthern hier so eindrucksvoll deutlich, dass ihr Handeln Konsequenzen hat, gerade wenn es um die Gemeinde geht? Und das bringt uns zum dritten Punkt, die Gemeinde ist der Tempel Gottes, in den Versen 16 und 17. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben, denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. Gott hat uns Menschen gemacht, um Gemeinschaft mit ihm zu haben. Das war damals so. Gott hatte die perfekte Gemeinschaft mit Adam und Eva im Paradies. Unsere Schuld hat die Gemeinschaft kaputt gemacht. Aber Gott wollte trotzdem, obwohl er uns nicht braucht, wollte trotzdem Gemeinschaft mit uns haben. Und er hat sich das so überlegt, damals im Alten Testament, er hat sich Menschen erwählt, daraus ist das Volk Israel geworden, aber damit Menschen mit Gott Gemeinschaft haben konnten, damals in der Stiftshütte, im Alten Testament, danach im Tempel, im Allerheiligsten, musste Blut fließen. Das heißt, für die Schuld der Menschen musste es Opfer geben. Tiere mussten geschlachtet werden. Einmal im Jahr durfte der Hohepriester in das Allerheiligste, dort wo die Bundeslade stand, wo die Gegenwart Gottes war. Einmal im Jahr. Aber vorher musste ordentlich geschlachtet werden, Blut musste fließen. Das lesen wir in 1. Mose 16. Heute braucht es keinen Tempel mehr aus Steinen. Damals vielleicht, wie die Korinther den gekannt haben, den Aphroditentempel in Korinth. Und wie Menschen auch immer wieder versuchen, ja, Gott irgendwie hier hinzuholen durch Tempel oder andere Dinge, Statuen, die sie anbeten. Es braucht heute diesen Tempel aus Steinen nicht mehr. Deswegen ist es auch völlig egal, ob Christen sich hier in der Stadtmission Kreuz da treffen, in einem Gebäude oder unter freiem Himmel unter einem Baum. Wir sind nicht als Gemeinde abhängig von einem Haus aus Steinen, sondern dort, wo Christen sich versammeln unter Gottes Wort, ist der Tempel Gottes die Gemeinde. Dort ist Gott gegenwärtig. Wie ist das möglich? Das beantwortet uns Hebräer 10, Vers 10. Denn es muss auch hier Blut dafür fließen. Denn nach diesem Willen, nach Gottes Willen, sind wir geheiligt. Also du und ich, wir sind Heilige. Nicht, weil wir von der katholischen Kirche geheiligt oder heilig gesprochen wurden, sondern weil Jesus Christus für uns gestorben ist. Und wenn du das angenommen hast, dann gilt der Vers aus Hebräer 10, Vers 10 für dich. Nach diesem Willen sind wir geheiligt, ein für alle Mal durch das Opfer des Leibes Jesu Christi. Also damit Menschen in Gemeinschaft kommen können mit Gott, mit dem allerheiligsten Gott, damit Menschen in einer Gemeinde zusammenkommen können, musste Blut fließen. Und Gott hat sein Blut, das Blut seines Sohnes, dafür gegeben. Paulus möchte die Korinther mit dieser Frage, wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid, aufrütteln und ihnen einen prägenden Eindruck von der Heiligkeit der Gemeinde verschaffen. Deswegen schreibt er in Vers 17, wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt oder zugrunde richtet, hier ist ein Zerstören durch Zersetzung gemeint, den wird Gott verderben, denn der Tempel Gottes ist heilig. Und der seid ihr. Und Paulus warnt hier bewusst die Spalter, eventuell auch den ein oder anderen Irrlehrer in der Gemeinde in Korinth, dass sie keinen Schaden durch die Spaltung in der Gemeinde Gottes anrichten sollen, weil sie sich dadurch direkt mit Gott anlegen und sie müssen mit harten Konsequenzen rechnen. Und Paulus begründet seine drastischen Worte mit der Heiligkeit der Gemeinde. Warum ist die Gemeinde heilig? Wir haben gesagt, das Fundament ist Jesus Christus, sie ist Gottes Bau, also Gott ist heilig in Vers 9. Das Fundament ist Jesus Christus ist heilig. Und er sagt, der Geist Gottes wohnt in ihr. Also wir haben hier dreimal heilig, 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 Vater, Sohn und Heiliger Geist. Daher ist die Gemeinde selbst, wenn Menschen sich treffen, geheiligte Menschen sich treffen, selbst auch heilig. Wir sind Tempel Gottes. Gott selbst ist hier gegenwärtig. Und wenn wir in die Bibel schauen, ist mit der Heiligkeit Gottes nicht zu scherzen. Wir kennen die Geschichten von Nadab und Abihu, die gedient haben an der Stiftshütte. Was ist passiert? Ich denke, sie waren angetrunken, haben angetrunken ihren Dienst getan, haben falsches Feuer geopfert. Hat Gott ein Auge zugedrückt? Gott hat Feuer geschickt und sie wurden sofort verbrannt. Wir kennen die Geschichte von Usa, als die Bundeslade von David geholt werden sollte. Und Usa hatte gute Motive, aber hat die Bundeslade angefasst, die er nicht anfassen durfte, weil er kein Levit war. Und er ist umgefallen, tot umgefallen, weil er sich an der Heiligkeit Gottes vergangen hat. Wir kennen die Geschichte von Hananias und Sapphira, die den Heiligen Geist belogen haben in Apostelgeschichte 5. Die auch tot umgefallen sind, weil sie die heilige Gemeinde belogen haben. Und wir kennen die Folgen des Abendmahlsmissbrauchs in Korinth, wo die Korinther gesagt haben, ist doch völlig egal, wie ich Abendmahl feiere, ob ich angetrunken bin oder schon gegessen habe, auf die anderen muss ich auch nicht warten. Es ist nicht egal, wie ich mich in der heiligen Gemeinde Gottes benehme. Gott ist da sehr konsequent, wenn es um seine Heiligkeit geht. Und ich stelle mir und ich stelle uns die Frage, ist uns die Ehrfurcht vor der Heiligkeit Gottes vielleicht nicht manchmal verloren gegangen, wenn wir uns als Gemeinde treffen? Kommt diese Heiligkeit Gottes als in unserer Gemeinde zum Vorschein in meinem Verhalten? Bin ich mir der Heiligkeit Gottes bewusst, wenn wir uns hier treffen? Wir sind kein Dackelverein, kein Fußballclub, wo man mal so locker hingeht, das als Hobby wahrnimmt und dann wieder nach Hause geht, Hauptsache man ist pünktlich zum Mittagessen da. Sondern wir sind die heilige Gemeinde des allerheiligsten Gottes. Und das macht Paulus den Korinthern deutlich. Ein vierter und letzter Punkt: Gemeinde ist nicht abhängig von Menschen und ihren Weisheiten, sondern von Jesus Christus. Verse 18 bis 20: Niemand betrüge sich selbst, wenn jemand unter euch meint, weise zu sein in dieser Welt, so werde er töricht, damit er weise werde. Denn die Weisheit dieser Welt ist Torheit bei Gott, denn es steht geschrieben, der die Weisen fängt in ihrer List. Und wieder der Herr kennt die Überlegungen der Weisen, dass sie nicht sind oder dass sie nichtig sind. Was möchte Paulus hier deutlich machen? Paulus spricht eine erneute Warnung aus. Lauft nicht den Menschen mit ihren weltlichen Weisheiten hinterher. Diese Weisheiten sind hohl, die sind vergänglich und sie bestehen vor Gott nicht. Die weltliche Philosophie, die weltliche Psychologie und auch humanistische Theologie stellt den Menschen in den Mittelpunkt. Und der Mensch dreht sich um sich selber und nicht mehr um den heiligen Gott. Und wenn Gott ausgeklammert wird und wenn Gott auch in Gemeinden und in der Lehre nur noch eine Nebenrolle spielt, wo es nur um mich geht, dann kommen so schlaue Bemerkungen zustande wie Sokrates, der 500 Jahre vor Christus gelebt hat, der gesagt hat, ich weiß, dass ich nichts weiß. Wenn der Mensch sich nur um sich dreht, dann ist das hohl, bescheuert, idiotisch, dumm. Das wird alles vergehen. Gott hat daran keinen Gefallen. Deswegen muss Jesus Christus im Mittelpunkt stehen. Er begründet das, oder er führt das weiter aus in Vers 21, so rühme sich denn niemand im Blick auf Menschen, denn alles ist euer. Also die Korinther sollen sich nicht auf Menschen und deren Weisheiten fokussieren, denn das wäre großer Selbstbetrug. Betrügt euch nicht selber, niemand betrüge sich selbst. Mit der Begründung in Vers 22, es sei Paulus oder Apollos oder Kephas, es sei Welt oder Leben oder Tod, es sei Gegenwärtiges oder Zukünftiges, alles ist euer. Also Menschen, Paulus sagt damit, Menschen wie Paulus, Apostel, Apollos oder Petrus, die sind für die Korinther da. Die haben von Gott Gaben bekommen, sie haben von Gott Gaben bekommen, damit sie Diener aller Heiligen sind. Also der Gemeinde, der heiligen Gemeinde in Korinth. Und weiter spricht hier Paulus von der Souveränität der Gemeinde durch den Sieg Jesu. Wenn er sagt, es sei Welt oder Leben oder Tod, es sei Gegenwärtiges oder Zukünftiges, alles ist euer. Da Jesus den Tod besiegt hat, ist auch die Gemeinde, sind wir nicht mehr abhängig von der Welt und unterstehen auch nicht mehr dem Tod. Wir unterstehen nicht mehr dieser Welt. Natürlich müssen wir uns an die Regeln dieser Welt halten, weil wir sind Ausländer hier und wir unterstehen auch nicht mehr dem Tod, sondern wir haben ewiges Leben mit der Perspektive Ewigkeit. Deswegen schreibt Paulus hier von dem Zukünftigen. Ihr aber seid Christi, Christus aber ist Gottes. Wir sind Jesu erworbenes Eigentum, auf ewig mit ihm verbunden, von ihm abhängig und nur von ihm abhängig, genauso wie die Gemeinde, seine heilige Gemeinde, wie Jesus Christus abhängig und mit seinem Vater verbunden ist. Ich fasse kurz zusammen. Also wir haben gesehen, dass Paulus den Korinthern deutlich macht, wie wichtig es ist, ein Fundament zu haben und auf diesem Fundament sollen sie bleiben. Dieses Fundament ist Jesus Christus und nur Jesus Christus. Auf diesem Fundament wird gebaut und jeder muss sich da durchleuchten. Wie baue ich? Was sind meine Motivationen? Aber auch die Lehre immer wieder überprüfen, was wird gelehrt in unseren Gemeinden. Deswegen ermutige ich euch, bringt eure Bibeln mit, prüft das, was hier gesagt wird. Und Er macht uns deutlich, dass die Gemeinde eine heilige Gemeinde ist, weil sie Tempel Gottes ist. Deswegen ist sie nicht abhängig von Menschen und ihren Weisheiten und Psychologien, sondern allein von Jesus Christus. Ich bete. Herr Jesus, danke für dein Wort. Danke dafür, dass du unser Fundament bist. Und an dir wollen wir festhalten. Und wir wollen das auch immer wieder überprüfen. Bist du wirklich das Fundament in meinem Leben? Ist das Wort Gottes mein Fundament? Bist du Fundament in unserer Gemeinde? Stehst du im Mittelpunkt? Und wenn das nicht so ist, dann wollen wir das schnellstmöglichst wieder gerade rücken. Wir sind uns bewusst und wir wollen uns neu bewusst werden, dass wir deine heilige Gemeinde sind. Nicht irgendein Dorfclub, sondern es ist deine heilige Gemeinde, die wir hier vor Ort in der Stadtmission Kreuztal sein dürfen. Und wir wollen mit einer gesunden Ehrfurcht an die Sache gehen. Mit dem Wissen, dass wir uns vor dir rechtfertigen dürfen. Dass wir Lob empfangen dürfen von dir und werden. Herr Jesus, bitte schenk du Gnade dazu. Wir sind angewiesen auf deine Gnade, wenn wir hier Gemeinde bauen. Amen.
Lass mich dein sein und bleiben, du treuer Gott und Herr. Von dir lass mich nichts treiben, halt mich bei deiner Lehre. Herr, lass mich nur nicht wanken, gib mir Beständigkeit. Dafür will ich dir danken in alle Ewigkeit. Amen.